ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Am Mikrofon Nicole Köster. Rein geht's in eine neue Woche SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Studio Dr. Uso Walter. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir.
Sie sind HNO-Arzt, Tinnitus-Experte und informieren im Internetkanal über Ohrgesundheit. Jetzt ist ja schon mal interessant, unsere Ohren haben zwei Funktionen. Nicht nur das Hören, was noch?
Richtig, das Hören kennt jeder und es gibt uns so ein bisschen Orientierung erstmal im Raum, was passiert um einen herum. Wir sehen ja zum Beispiel nichts hinter uns, sodass wir da immer informiert sind. Und zusätzlich gibt es das Gleichgewichtsorgan, das eigentlich sogar eine ähnliche Funktion hat. Das heißt, es gibt auch Orientierung im Raum, dass wir uns aufrecht halten können, dass wir nicht stürzen, dass wir uns beim Bewegen flüssig bewegen können. Also insofern verwandte Funktionen, aber auch wiederum komplett getrennt.
Heißt also, wenn das Hören fehlt, fällt es uns umso schwerer, uns zu orientieren.
Auf jeden Fall. Also das Ohr ist das einzige Sinnesorgan, was nicht schläft, was uns Tag und Nacht informiert, wenn die Hütte abbrennt oder Einbrecher kommt und dass man dann praktisch auch richtig reagieren kann. Insofern also eine ganz wichtige Orientierungshilfe.
Warum kommen denn Patientinnen und Patienten am häufigsten zu Ihnen? Wegen des Gleichgewichts oder wegen des Hörens?
Also alleine schon, weil es natürlich im Alter immer nachlässt, das Hören, ist das Hören schon meistens das Organ, was uns mehr beschäftigt. Bei Kindern natürlich schon durch Paukenergüsse, dass sie nicht richtig sprechen lernen, solche Sachen. Beim Gleichgewicht ist es auch so, dass es vielen gar nicht bewusst ist, dass es vom Ohr kommt, wenn sie Probleme haben mit Schwindel und dann erst zum Hausarzt gehen oder Neurologen. Und dadurch ist im Moment in den Praxen wahrscheinlich das Hören doch deutlich häufiger betroffen.
Ist das denn vielleicht nur ein Eindruck oder ist es auch heutzutage häufiger, dass Menschen grundsätzlich schlechter hören? Ich meine, Walkman und sowas hat es früher alles gegeben und jetzt haben auch viele immer dauermäßig den Knopf im Ohr.
Also häufiger würde ich nicht sagen. Also es wird zwar immer natürlich bei Jugendlichen, die jetzt sehr laut Musik gehört haben, gesagt, die hören dann schlechter. Es ist aber jetzt kein so starker Trend, dass man sich da Sorgen machen müsste. Es geht eher darum, dass die Bevölkerung immer älter wird. Und das natürlich durch den normalen Verschleiß praktisch das Hören nachlässt und ab 50 dann aus ganz natürlichen Gründen eben schlechter wird. Und das beschäftigt uns natürlich immer mehr.
Gibt es denn irgendetwas, was Sie Ihren Ohren täglich Gutes tun?
Also speziell für die Ohren reicht tatsächlich Vermeidung von sehr schädlichen Sachen, also insbesondere natürlich auch Lärm, aber auch alles, was sonst die Gesundheit schädigt, also Rauchen, Saufen, solche Sachen. Ja. Und was für einen selber gut ist, ist auch gut fürs Ohr. Das heißt, gut schlafen, lecker essen, nette Menschen, solche Sachen.
Ja, aber jetzt gibt es natürlich Menschen, die arbeiten einfach auf der Baustelle. Klar gibt es einen Hörschutz, aber trotzdem über die Dauer, über die Jahre ist man da mehr gefährdet?
Auf jeden Fall. Also Leute, die in Lärmbereichen arbeiten, müssen sich schützen. Das ist aber auch sehr gut geregelt, weil in den 70er Jahren hat man festgestellt, dass die Industriearbeiter damals zum Beispiel im Ruhrgebiet tatsächlich alle sehr früh schwerhörig waren. Und dann gab es die ersten Lärmschutzbemühungen und das ist eigentlich in den letzten Jahrzehnten doch sehr ausgebaut worden. Und dazu kommt, dass die Berufe, wo wirklich sehr starker Lärm auftritt, doch immer seltener werden.
Ruhrgebiet haben Sie gerade angesprochen, da kommen Sie selber weg, kann man da ja sagen.
Richtig,
aus Duisburg genau. Sind Sie angereist. Sie sind sehr bekannt geworden über einen Internetkanal, in dem Sie informieren über Ohrgesundheit. Warum ist das Ihnen so ein großes Anliegen? Sie haben ja mega Abrufzahlen da.
Das Problem in der HNO-Praxis, wahrscheinlich weiß das jeder, der schon mal da war, ist, man hat nicht so viel Zeit, den Leuten was zu erklären. Und das ist dann doch ein bisschen erklärungsbedürftig, so ein Tinnitus oder eben auch eine Schwerhörigkeit. Und deswegen kann man das übers Internet, modern gesprochen, ein bisschen skalieren. Das heißt, man kann viele Leute erreichen in relativ kurzer Zeit. Wenn ich jeden Einzelnen da informieren müsste, dann wäre ich schneller in Rente, als mir lieb ist.
Gibt's da so das drängende Thema Nummer eins?
Also Tinnitus ist sicher ein ganz großes Thema, weil die meisten Menschen immer noch in Deutschland gar nicht oder sehr schlecht versorgt sind, Fehlinformationen kriegen und dann doch einen sehr hohen Leidensdruck entwickeln. Und das zweite ist dann der Schwindel, wo dann auch tatsächlich sehr häufig keine endgültige Diagnose gestellt wird und entsprechend auch keine richtig gute Therapie eingeleitet wird.
Nehmen wir uns mal vor den Mythos, telefonieren mit dem Handy am Ohr schadet dem Gehör. Wie ist es?
Nein, das kann man nicht sagen. Also ob jetzt jemand direkt neben mir redet oder ein altes Telefon oder ein neues Telefon da was erzählt, das ist akustisch gesehen kein großer Unterschied.
Dann gibt's einen Mythos, Hörverlust tritt nur bei älteren Menschen auf. Aber Sie haben eben schon angedeutet, so ab 50 wird das schon schwieriger, oder?
Der natürliche Hörverlust, der beginnt tatsächlich so mit 50. Das liegt daran, dass man bei Geburt ungefähr doppelt so viel Sinneshärchen hat, wie man eigentlich zum Hören braucht. Und die von Geburt an aber auch kaputt gehen langsam. Und bei 50 ist dann ungefähr die Hälfte verbraucht. Das heißt, dann fängt es an, bei den hohen Tönen schlechter zu werden und setzt sich dann ganz langsam über die Jahrzehnte von den hohen bis langsam in die tiefen Töne fort. Und da wir Sprache so im mittleren Frequenzbereich verstehen, ist es dann so meistens ab 70, 75, dass man dann doch mal an Hörgerät denken muss.
Und die Sinneshärchen, die haben Sie gerade angesprochen, die haben eine ganz, ganz wichtige Funktion, oder?
Genau, die werden durch die Schallwellen in Schwingung versetzt im Innenohr. Das ist ja diese berühmte Hörschnecke, die ist flüssigkeitsgefüllt. Und man kann sich das vorstellen, als ob so kleine Algen da rumschwimmen in dem Wasser. Und wenn dann Schall von außen reinkommt, vom Mittelohr verstärkt wird, dann werden die in Schwingung versetzt und senden dann ein Signal an ans Gehirn für einen Ton. Also das heißt, das übersetzt praktisch diese Schallschwingung in ein elektrisches Signal und das Gehirn empfindet das dann als Geräusch.
Und wenn weniger Härchen da sind, kann eben weniger schwingen, also hören wir weniger.
Richtig, die Information nimmt ganz allmählich ab. Das heißt, das Gehirn hat auch mehr Arbeit dann aus den weniger Informationen, das herauszuinterpretieren, was da gesagt worden ist. Deswegen ist es so, dass viele ältere Leute auch von Lippen ablesen dann und solche Sachen, um weitere Informationen zu kriegen. Und das Gehirn ist dann aber doch relativ leistungsfähig, diese, sagen wir mal, schwächeren Informationen doch noch zu einem Eindruck zusammenzusetzen. Deswegen wehren sich viele gegen Hörgeräte auch.
Hält ja vielleicht sogar geistig wach. Das ist, manche sagen, ja, kann ja auch ein Schutz gegen Demenz sein, womöglich. Ich weiß nicht, ob es da Forschung gibt.
Das sollte man denken, aber es ist genau umgedreht. Schwierigkeit macht sogar Demenz oder kann das begünstigen. Man schätzt, dass 9% aller Demenzfälle durch Schwierigkeit verursacht sind.
Inwiefern?
Weil das Gehirn immer weniger zu tun hat. Weil es gibt weniger Geräusche. Das heißt, ähnlich wie ein Muskel, den man nicht bewegt, schwächer wird, werden auch die Areale im Gehirn, die dann nicht mehr richtig informiert werden, nicht mehr genug Informationen bekommen, schwächer.
Ja, ich hätte gerade gedacht über den Satz, als Sie sagten, ja, die fangen dann an, Lippen zu lesen. Da hat das Hirn doch wieder mehr zu tun.
Genau, das ist der Großhirnbereich, da ist sicher dann mehr Arbeit, aber das Großhirn ist auch ein sehr stark energieverbrauchendes Organ. Das heißt, es wird viel anstrengender zu hören, während die eigentliche Schallverarbeitung schon auf den, sagen wir mal, unteren Hirnebenen, im Stammhirn sogar schon, aber dann auch im Zwischenhirn eigentlich abläuft.
Also ein spannendes Organ, das erfahren wir gerade. Nur sehr laute Geräusche können Gehörschäden verursachen. Mythos oder nicht?
Ja, das ist ganz eindeutig abhängig von der Schallstärke und von der Dauer der Einwirkung. Das heißt, ein kurzer, extrem lauter Ton kann das Gehör schon irreversibel schädigen. Beim, ich sag mal, Lärmarbeiter, der so bei 85 bis 90 dB arbeitet, dauert das dann ein paar Jahrzehnte. Aber auch da summiert sich das dann praktisch bis hin zu einem Schaden der Sinneshärchen im Ohr und dann entsprechend einem Hörverlust.
Ist es ein Mythos, das Gehör kann sich erholen oder kann es sich tatsächlich erholen?
Anfangs schon. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel, kennt jeder nach einer Disco oder nach einem Konzert, dann piept es ein bisschen am nächsten Tag, weil Sinneshärchen kurzfristig geschädigt wurden. Die berappeln sich dann im Laufe der nächsten Tage. Das kann sich erholen, aber wenn es einmal richtig kaputt ist, wächst es leider nicht mehr nach. Also das ist ähnlich wie bei den Haaren bei den Männern, die wachsen dann auch nicht mehr nach und das ist bei den kleinen Härchen im Ohr genauso.
Und die SWR1-Hörerinnen und Hörer, die schalten sich ein. Wir haben gerade einen Anruf bekommen von Rico.
Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen, sehr geehrte HNO-Arzt. Bei uns gibt es in letzter Zeit sehr oft die Diskussion, Ohren bitte nicht putzen. Ich bin 55 Jahre alt, meine Mutter und die Generation sozusagen vor uns, wir kennen es noch, die Wattetupfer. Wir sind auch bisher immer sehr gut gefahren, ohne Entzündung oder Ähnliches. Inzwischen geht das neue Gericht rum, die neue Methode Ohrenputzen, viel zu gefährlich. Ja, was stimmt denn nun?
Tja, wir hatten eben die Mythen rund ums Ohr. Wie ist es? Putzen oder nicht?
Ja, also wir empfehlen eigentlich, je weniger man macht, desto besser am Ohr, weil die Haut extrem empfindlich ist im Gehörgang und tatsächlich mechanische Reize, also durch Wattestäbchen oder schlimmer noch durch diese Küretten, die man kaufen kann, doch zu kleinen Mikroverletzungen führen kann, zu Juckreiz führen. Und dann wird man sehr schnell abhängig von diesen Wattestäbchen, weil man immer das Gefühl hat, ich muss da doch mal reingehen. Und eigentlich hat die Natur das schon so eingerichtet, dass sie sich von ganz alleine reinigt. Und man würde ja auch nicht seiner Katze oder seinem Hund die Wattestäbchen ins Ohr stecken. Das sind auch Säugetiere. Also wenn es nicht wirklich Not am Mann ist, bitte lassen. Und wenn es mal ganz verstopft ist, lieber dann tatsächlich zum HNO-Arzt gehen.
Ja, wie kriege ich denn raus? Wann ich mal, weil manchmal sieht man ja auch so Ohrenschmalz. Das sieht ja auch nicht schön aus, wenn man das sieht.
Genau, also dann kann man mit Wasser einfach mal durchspülen, wenn man es außen schon sieht. Das kann man in der Regel unter der Dusche oder so machen. Wenn es aber richtig dumpf wird, dann sollte man tatsächlich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen. Dann muss der das mal spülen oder auf andere Art reinigen.
Wir kriegen eine Nachricht aus Freiburg von Katharina. Sie schreibt, bin Mitte 20 und habe vor anderthalb Jahren ein Knalltrauma erlitten und seitdem einen Tinnitus. Darauf Therapien wie Cortison, Osteopathie und Akupunktur versucht, jedoch erfolglos. Sehen Sie noch eine weitere Behandlungsmöglichkeit? Haben Sie Hilfe für Katharina?
Ja, auf jeden Fall. Also Tinnitus ist ja erstmal ein Ton, der einem prinzipiell erstmal nichts tut. Je nachdem, wie er dann verarbeitet wird vom Kopf, kann es zu einem hohen Leidensdruck kommen. Und das kann man verhindern und auch wieder rückgängig machen. Ganz vereinfacht gesagt, immer wenn Sinneshärchen kaputt gehen im Kopf, im Ohr, kommt es zu einem Ohrgeräusch. Das heißt, so gesehen hat eigentlich jeder Tinnitus. Normalerweise filtert der Kopf das wieder raus, weil er sehr gut unterscheiden kann, was ist ein wichtiges Geräusch, das wird durchgelassen, und was ist unwichtig, das fliegt raus. Wenn das aber akut auftritt, wie bei einem Knalltrauma, dann merkt der Kopf, da stimmt was nicht, könnte gefährlich sein, könnte wichtig sein. Und dann wird dieses Geräusch durchgelassen und verstärkt. Und dann kann so ein Geräusch Stress machen. und einen ärgern. Und dieser Stress macht die Hörverarbeitung noch durchlässiger. Und wenn man dann noch emotional das Ganze sehr negativ sieht und Befürchtungen entwickelt, Ängste entwickelt, dann wird es zusätzlich verstärkt, weil man das dann auf unterbewusster Ebene auch wieder wichtig nimmt. Und wichtige Geräusche werden, wie gesagt, verstärkt. Das heißt, das Grundproblem ist nicht das Geräusch, sondern die Verarbeitung des Geräusches im Kopf.
Ja.
Und die kann man verändern durch, ganz vereinfacht gesagt, drei Maßnahmen. Das erste akut wäre ablenken, wenn es stört, damit dieser Teufelskreis nicht in Gang kommt. Zweite wäre, dass man selber ruhiger wird, damit der Tinnitus ruhiger wird, also insbesondere das Stresssystem runterfährt. Und das dritte ist, dass die eigene emotionale Bewertung sich verändert. Und dazu bedarf es dann in der Regel auch psychologischer Methoden, verhaltenstherapeutischer Methoden. Die gibt es heute aber auch schon als App, die die Krankenkassen auch bezahlen.
Ja, es gibt dann Menschen, die haben irgendwie so einen Neuser oder sowas im Ohr. Oder was ist es, was hat es damit auf sich?
Genau, das würde zur ersten Kategorie gehören, zur Ablenkung. Das heißt, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, sich mit ganz normalen Haushaltsgeräuschen so abzulenken, Fenster aufmachen oder irgendwas brummen lassen im Hintergrund oder Wasser plätschern lassen, dann kann ein Neuser hilfreich sein am Anfang der Behandlung, um ein Geräusch in das Ohr zu geben. Das sieht aus wie ein Hörgerät, so ein Neuser, macht aber keine Hörverbesserung, sondern eben ein Geräusch. Und das lenkt dann so ein bisschen vom Tinnitus ab. Langfristig ist das keine gute Therapie und alleine auch nicht.
Etwa 1,5 Millionen Deutsche leiden an Tinnitus. Wie ist das definiert?
Genau, das ist genau dieser Teufelskreis, der schnell entsteht, wenn man nicht sofort Hilfe kriegt. Und da die meisten Betroffenen auch gar nicht so richtig wissen, was passiert da mit mir, entwickeln sich naturgemäß Ängste, psychologische Probleme daraus, bis hin zu Depressionen, Schlafstörungen, diese ganzen Sachen. Und wenn das einmal richtig in Gang ist und nicht vernünftig behandelt wird, dann ist das, wie gesagt, für die Betroffenen tatsächlich ein sehr hoher Leidensdruck. Und bis hin zu Berufsunfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit, gescheiterte Beziehungen und so weiter. Und das kann man heute aber, wie gesagt, sehr gut behandeln, weil das sind reversible Verarbeitungsprobleme. Modern würde man vielleicht sagen, ein Softwareproblem im Kopf. Die Hardware ist in der Regel intakt oder die ist eben so, wie sie ist. Aber die Software kann man verändern und dann wird der Leidensdruck auf jeden Fall besser.
Wie klingt ein Tinnitus? Können Sie das beschreiben?
Es gibt so viele Tinnitusarten, wie es Betroffene gibt. Das heißt, es gibt natürlich häufig so einen Piepston, wenn zu viel Lärm zum Beispiel auf dem Ohr waren. Es gibt Brummtöne, es gibt aber auch pulssynchrone Geräusche. Es gibt mehrere Töne, die sich überlagern. Also das ist ein sehr bunter Zoo an Geräuschen.
Kann denn so ein Tinnitus genauso wieder verschwinden, wie er gekommen ist?
Das gibt's auch, aber auch da gilt in der Regel, es liegt an der Hörverarbeitung, also an dem Filter im Kopf, der solche Geräusche rausfiltern kann. Das heißt, die Menschen, die keinen Tinnitus wahrnehmen, haben trotzdem einen eigentlich vom Ohr, weil das Ohr ist immer so alt wie man selber und entsprechend gibt's immer auch ein paar verschlissene Sinneshärchen.
Sie haben mit Lucia Schmidt ein richtig dickes Buch über Schwindel gemacht, plus Tipps, was dagegen hilft. Was für Arten von Schwindel gibt's denn?
Ja, Schwindel gibt es ganz viele verschiedene Arten. Das ist ja auch eines der Probleme, weil Schwindel eben nicht eine einzelne Ursache hat, sondern es gibt wirklich sehr viele verschiedene Ursachen. Schwindel ist ja erstmal ein Symptom. Auch das kann sich schon sehr unterschiedlich anfühlen. Und insofern ist das wirklich eine sehr große Liste mit möglichen Ursachen. Und das ist sicher auch der Grund, warum es häufig schlecht behandelt wird, schlecht erkannt wird und warum Patienten viele Ärzte aufsuchen und trotzdem keine Antwort kriegen.
Und Schwindel lässt sich wohl schwer diagnostizieren. Wie ist das bei Ihnen in der Praxis? Wie gehen Sie da vor?
Also wenn man ein Stufenschema einhält, was sich sehr bewährt hat, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer. Man muss eben nur an verschiedene Sachen denken. Und man kann schon aufgrund der geschilderten Beschwerden des Patienten häufig die Richtung ahnen, in der das Ganze geht. Das heißt, ob es ein Drehschwindel ist, der akut aufgetreten ist, ob es eher ein Unsicherheitsgefühl ist, was schon seit 5 Jahren besteht, das macht schon einen Unterschied, was die möglichen Diagnosen dahinter angeht. Und insofern fängt man mit ganz einfachen Untersuchungen an und je nachdem, ob man dann schon zum Ergebnis kommt, kann man dann unter Umständen die etwas aufwendigeren auch schon lassen.
Gibt es Arten von Schwindel, die besonders häufig auftreten? Drehschwindel haben Sie jetzt gerade schon erwähnt.
Genau, also beim akuten Schwindel ist es tatsächlich der Drehschwindel, der am häufigsten ist, der auch wiederum sehr häufig vom Ohr kommt, deswegen auch der HNO-Arzt dann als Anlaufstelle und Ansprechpartner. Da gibt es auch wieder verschiedene Ursachen, aber der häufigste dieser akuten Drehschwindelarten ist sicher der Lagerungsschwindel.
Was kann man da machen?
Also Lagerungsschwindel entsteht dadurch, dass sich ganz kleine Kristalle, die im Ohr normalerweise so ein bisschen die Schwerkraft messen, um es mal vereinfacht zu sagen, verirren in unsere Beschleunigungsmesser und dann wie so eine Schneekugel aufgewirbelt werden bei bestimmten Bewegungen und dadurch dann sehr heftigen Schwindel auslösen, der dann aber auch nach ein paar Sekunden wieder nachlässt, aber bei bestimmten Bewegungen auch mal wieder auftritt.
Klingt so, in Slow-Mo ist es, läuft es dann besser, oder? Also
genau,
wirklich langsam bewegen.
Die Leute machen dann Schonhaltung, was auch nicht das Ganze bessert, weil wenn sie dann doch die Bewegung machen, sich im Bett drehen zum Beispiel, dann passiert es eben wieder. Und diese kleinen Steinchen kann man durch bestimmte Lagerungsmanöver wieder vereinfacht gesagt, rausschleudern aus diesen Bogengängen. Und das ist so ein bisschen tricky, weil es drei verschiedene Bogengänge beim Menschen gibt, die diese Beschleunigung messen. Und jeder Bogengang, jeder Lagerungsschwindel hat eine andere Übung, die man dann braucht, um den Schwindel auch möglichst schnell wieder wegzukriegen.
Deswegen haben Sie so viele Übungen dann auch ins Buch gepackt wahrscheinlich, oder?
Also die Lagerungsübungen sind eher der kleinere Teil, aber tatsächlich sind da auch zwei, drei Übungen beschrieben, dass man einfach zu Hause nochmal was zum Nachschlagen hat. Aber da bedarf es schon der Diagnose eines Facharztes, also in der Regel HNO-Arzt oder Neurologe, damit man dann auch die richtige Übung macht.
Für was kann Schwindel denn insgesamt Anzeichen sein? Da gibt es ja auch viele Dinge, ne?
Genau, also vielleicht vorweg, Schwindel oder Gleichgewicht entsteht ja durch ganz verschiedene Organe und Funktionssysteme. Das heißt, nicht nur das Gleichgewichtsorgan im Ohr, über das wir ja schon gesprochen haben, sondern auch die Augen spielen eine große Rolle. Die kleinen Rezeptoren, die Fühler in der Halsmuskulatur in den Füßen spielen eine große Rolle. Die sagen uns, wo der Kopf uns steht und wo wir gerade uns, wie stabil wir gerade stehen. Und natürlich unser Großrechner im Kopf, das Gehirn, was diese ganzen Informationen irgendwie wieder verarbeiten muss. Und insofern gibt es eben auch sehr viele verschiedene Ursachen dafür.
Wie ernst muss man Schwindel nehmen?
Also man nimmt ihn automatisch ernst, da Schwindel, wenn er akut auftritt, eigentlich immer eine existenzielle Bedrohung für den Patienten darstellt. Das heißt, das Ausmaß der Beschwerden, die der Patient empfindet, ist zum Glück meistens wesentlich mehr als die Gefahr, die davon eigentlich droht. Die meisten Schwindelarten sind vollkommen harmlos, kann man gut behandeln, gehen in der Regel auch wieder weg. Trotzdem muss man natürlich, wenn bestimmte Risikofaktoren da sind, auch mal an neurologische Ursachen denken. Das sind dann die etwas gefährlicheren, also sprich Schlaganfall oder solche Sachen. Aber da gibt es eigentlich immer andere Symptome dabei, sodass man erstmal ruhig werden sollte, wenn akut Schwindel auftritt, sich irgendwie festhalten sollte, hinsetzen sollte und erstmal wieder versuchen, einen möglichst klaren Kopf zu kriegen.
Ja, vor der Diagnose eines Hirntumors haben Patienten bei ihm mit Schwindel wohl die meiste Angst, lässt sich herauslesen. Und wie oft kommt denn sowas vor? Also es ist doch wahrscheinlich äußerst selten.
Auch das ist bei chronischen Schwindelarten sehr selten. Also man kann tatsächlich die meisten chronischen Schwindelarten zurückführen, auch auf Ohrerkrankungen, auf andere neurologische Störungen, die auch harmloser sind, die man auch gut behandeln kann. Oder sogar auf ganz einfache Sachen wie Verspannungen, Blutdruckschwankungen und Ähnliches.
Warum war es Ihnen so wichtig, jetzt über Schwindel aufzuklären? Also Tinnitus haben Sie schon gesagt. Ja, da ist auch manches so an falschen Informationen im Umlauf.
Also Schwindel ist tatsächlich mit die häufigste Störung, die es überhaupt gibt. Das heißt, das ist die zweithäufigste Diagnose, warum Patienten überhaupt zum Arzt gehen nach Schmerzen. Und es gibt eben tatsächlich keinen Arzt, der wirklich für Schwindel zuständig ist. Das ist das Problem. Das heißt, ein Patient, der jetzt Schwindel hat, geht in der Regel zum Hausarzt. Und je nachdem, wie der das Ganze dann weiterverteilt, kann das über Monate gehen, bis eine richtige Diagnose steht. Und das ist ein Riesenproblem, weil die meisten Schwindelarten kann man rechtzeitig erkannt, dann auch wirklich rechtzeitig gut behandeln.
Mit Verspannungen im Nacken und Hals kommen viele Patienten zu Ihnen, Dr. Uso Walter bei uns in SWR1, Leute. Und da geht ja Schwindel oft mit einher. Sind Verspannungen so eine typische Ursache?
Also interessanterweise glauben das viele Patienten, dass das mit die häufigste Schwindelart überhaupt ist. Ist aber nicht so. Es kann aber bestehenden Schwindel verstärken und es kann tatsächlich so ein bisschen das Gefühl vermitteln, ich weiß nicht mehr so richtig, wo mir der Kopf steht. Da spielen aber mehrere Faktoren eine Rolle. Das eine sind Verspannungen selber. Die entstehen aber häufig gerade im Nackenbereich auch durch Stress. Stress ist auch wieder ein Faktor, der Schwindel begünstigen kann, dass man so im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt. Und das schaukelt sich gegenseitig hoch. Also wenn man wirklich deutliche Verspannung hat, dann kann das Schwindel auslösen. Das war lange Zeit umstritten. Die Neurologen bestreiten es heute noch. Und interessanterweise hat auch nicht die Wirbelsäule was damit zu tun. Also der Orthopäde kann da nicht helfen, sondern es sind rein funktionelle Verspannungen, wie gesagt, sehr häufig durch Fehlhaltung, Anspannung insgesamt. Und deswegen ist natürlich das Loslassen und Lockerbleiben immer besonders wichtig.
Ja, da musste ich dann schon lachen in Ihrem Buch, weil Sie sagen, ja, einfach mal locker lassen. Klar, das sagt sich dann so leicht, aber Patientinnen und Patienten werden sagen, ja, wie denn?
Genau, das ist natürlich das Stressmanagement, was wir alle gut gebrauchen können. Und der Weg ist immer schwieriger als das Ziel. Das wird im Buch aber auch ausführlich behandelt. Es gibt Übungen, mit denen man das machen kann. Entscheidend ist eigentlich gerade auch bei chronischem Schwindel, dass man oben loslässt, locker bleibt, flexibel ist, auch beweglich ist und unten dafür Stabilität hat. Das heißt, gerade wenn jetzt Leute meinen, sie hätten Verspannungen und gehen dann in die Muckibude, um noch ein bisschen mehr zu pumpen, das ist eher kontraproduktiv, dann gibt es noch mehr Verspannungen. Sondern untere Körperhälfte stabil, obere locker lassen.
Wenn ich Sie jetzt hier beobachte auf unserem Stuhl, wie Sie sitzen relativ weit hinten auf dem Stuhl, gar nicht so vorne auf der Kante, wie ich jetzt hier hocke. Ist das also besser? Sollte ich mich auch weiter nach hinten setzen? Was ist Ihre Empfehlung zum Sitzen alleine? Wir sitzen ja viel.
Genau, also man sollte gerade diese Routinehaltungen, so wie man steht, also wenn man sitzt, mal reflektieren. Das ist ganz interessant, was da passiert die ganze Zeit und wie viel erlernte Fehlhaltung man dadurch auch entwickelt. Und ich habe mal lange Qigong-Kurse gemacht, wo man so ein bisschen lernt, diese Schulter locker lassen, Kiefer locker lassen, halbwegs aufrecht sitzen. Man sollte sich so vorstellen, dass wie eine Marionette der Kopf nach oben gezogen wird. Das verhindert so ein bisschen Entspannung. Aber man muss es regelrecht lernen. Das heißt, immer wieder reflektieren, bis es automatisiert ist, bis es unterbewusst stattfindet.
So alte Sprüche, die wir als Kind gehört haben, Brust raus, Kopf gerade, ist da was dran?
Ja, wobei das natürlich auch wieder eher so eine Spannungssituation ist, also dieses natürliche Lockerlassen. Ja. Und das lernt man, wie gesagt, sehr schön gerade in diesen chinesischen Entspannungsarten wie Qigong, dass die Energie dann auch im Körper fließen kann, um es mal so auszudrücken.
Können wir da um 14 nach 11 am Montagvormittag gleich eine Übung machen? Haben Sie was für uns?
Also stehen wie ein Baum ist eine sehr schöne Übung, weil das beides beinhaltet. Das heißt, man stellt sich so schulterbreit hin.
Können wir direkt mal eben machen, oder?
Ja, können wir machen. Schulterbreit hinstellen.
Ja.
Das heißt also erstmal so, dann leicht.
Stellen Sie sich bitte so zum Mikro, damit wir Sie noch gut hören
können. Genau.
Ja.
Leicht die Knie sinken lassen, also nicht ganz durchgedrückt halten.
Ja.
Und die Hüfte so ein bisschen abknicken, als ob man hinten sich auf so einen Barhocker
so
setzt. Ja, so ein bisschen, wie bei Reitern oder wie am Barhocker lehnen.
Ja.
Und dann von oben nach unten, ein Gelenk nach dem anderen entspannen. Kiefer locker lassen, Schultern, Nacken locker lassen, Arme locker lassen.
Ja.
Und dann stellt man sich vor, man wäre ein Baum, man verwurzelt sich in der Erde, ist dadurch sehr stabil.
Ja.
Und oben, wenn ein Windstoß kommt, wäre man ganz flexibel, also gibt keinen Widerstand gegen die äußeren Einwirkungen. Und das ist eben die ideale Position, um auch Schwindel zu bekämpfen. Weil oben locker, unten stabil ist immer die beste, gerade bei älteren Patienten auch, die beste Situation, um auch Stürze zu vermeiden und sowas.
Sind auch wahrscheinlich so Übungen wie bei Kampfsportarten. So in der Haltung kann man ja auch den Gegner am besten abwehren, dann stehe ich stabil.
Genau, das ist ja interessant auch, dass die asiatischen Kampfsportarten ganz kleine, ich sag mal, mickrige Männchen sind, die aber stabil stehen und oben locker sind. Und das westliche Ideal mit dem Muskelmann, der hier oben so steht und sich immer breiter macht und ganz verkrampft ist, der fällt sofort um, wenn man ihn anpustet. Ne?
Ja.
Weil er unten schwach und oben.
Als HNO-Experte, Dr. Uso Walter, kommen natürlich auch viele Menschen mit Migräne zu Ihnen. Wie behandeln Sie die denn?
Also die ganz klassische Migräne, wo es jetzt in Anführungszeichen nur Kopfschmerzen gibt, das ist eher ein neurologisches Thema. Aber es gibt eben auch einen tatsächlich migränebedingten Schwindel. Und da muss man sehr genau gucken, weil der ähnelt von dem Anfallsablauf her teilweise anderen akuten Schwindelsorten. Und das ist oft beim Schwindel so ein bisschen Ausschlussverfahren. Das heißt, man guckt, ob das Ohr gesund ist, ob da zum Beispiel dieser Lagerungsschwindel ist. Und wenn das alles nicht der Fall ist und vielleicht dann sogar noch die typischen Migräne-Symptome dazukommen, dann kann man die Diagnose eigentlich relativ sicher stellen. Und das wird dann medikamentös behandelt. Und man sollte natürlich auch so Trigger vermeiden, wie zu viel Stress, wie zu viel Verspannung. Das sind ja mal Sachen, die zusätzlich nochmal wirksam werden.
Was ist denn die häufigste Form eines chronischen Schwindels?
Also da gibt es eine ganz neue Diagnose, die haben wir jetzt auch in dem Buch zum ersten Mal, glaube ich, so mit beschrieben. Und zwar den sogenannten funktionellen Schwindel. Da ist es so, dass Patienten, egal ob die jetzt am Anfang eine Verspannung hatten oder ein Ohrproblem oder vielleicht sogar ein psychisches Problem, dass der Schwindel sich einfach chronifiziert, weil die Patienten in eine Schonhaltung gehen. Das heißt, die beste Behandlung eines Schwindels ist eigentlich immer den Schwindel auslösen, damit der Kopf lernt, damit umzugehen. Und viele Patienten wollen das natürlich nicht, weil es unangenehm ist und ziehen sich zurück und legen sich auf die Couch, um es mal bildlich zu sagen. Ja. Das verschlechtert den Schwindel aber immer mehr, weil auch da verlernt der Kopf, das Gleichgewicht wieder einzuregulieren. Und dann kommen Ängste dazu, ich will nicht aufstehen, dann geht es mir schlecht. Dann kommen also psychische Sachen dazu. Und diese Mischung aus, sagen wir mal, Vermeidung von Belastungen und gleichzeitig Ängsten, die führt dazu, dass der Schwindel eigentlich immer schlimmer und chronischer wird.
Höre ich daraus, wir dürfen unserem Körper, in dem Fall dem Gehirn, sehr viel mehr vertrauen und zutrauen, dass das das irgendwie schon regelt?
Genau, das ist eigentlich der Schlüssel bei jeder Art von chronischem Schwindel, dass der Körper lernt, beziehungsweise der Kopf in dem Fall lernt, damit umzugehen. Also beim Ohr ist es zum Beispiel so, wenn das Gleichgewicht sogar ausfällt, dann kriegt das Gehirn von einer Seite weniger Informationen und das macht sich zunächst als sehr heftiger Schwindel bemerkbar. Wenn das Ohr aber ausgefallen bleibt, das also kaputt bleibt, dann lernt der Kopf allmählich damit umzugehen und der Schwindel wird besser, obwohl das Ohr nach wie vor kaputt ist. Das geht bei Kindern oft sehr schnell, nach wenigen Wochen, bei Erwachsenen relativ schnell und je älter man wird, desto eher muss man es dann aber auch trainieren. Durch Übungen, Koordinationsübungen und Ähnliches.
Nach dem Motto, man gewöhnt sich an alles.
In dem Fall ist es tatsächlich so und in dem Fall ist es auch mit das wichtigste Therapieprinzip, neben vielleicht der psychologischen Behandlung dann teilweise auch um diese inneren Hürden zu überwinden, überhaupt Training zu machen.
Wobei wir ja jetzt durchaus gehört haben, im Laufe des Lebens wird das Ohr immer schlechter, also es fällt uns schwerer zu hören. Warum ist das so, dass auch dann gerade besonders ältere Menschen mit dem Schwindelthema haben? Ist das auch dann automatisch?
Genau, das ist tatsächlich automatisch, weil nicht nur das Ohr ja älter wird, sondern auch die Augen, der Bewegungsapparat. das Gehirn selber und diese ganzen Organ- und Funktionssysteme, die unser Gleichgewicht tatsächlich regulieren und auch sichern, die werden insgesamt schlechter. Und wenn dann noch einzelne Gebrechen, sage ich mal, dazukommen, dass ein Auge schlechter als das andere funktioniert, dass ein Ohr vielleicht schlechter funktioniert oder dass vom Bewegungsapparat Probleme sind, künstliche Hüfte, künstliches Knie, dann wird man immer instabiler. Dadurch wird das Gehirn überfordert und das macht diesen ja typischen Altersschwindel dann eigentlich aus, gegen den man auch dann wieder überwiegend mit Training was machen kann.
Also üben, üben, üben gilt auch beim Thema Ohr.
Genau.
Wir nehmen uns direkt nochmal eine Hörerrunde vor. Es kommen so viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern zum Thema gutes Hören an Dr. Uso Walter. Und zwar schreibt uns Peter Wippig, ich benutze nachts Ohrstöpsel. Sind die medizinisch okay?
Also das ist eine zweischneidige Antwort. Ich würde sagen, wenn das an einer großen belebten Hauptstraße ist, dann kann man das schon mal machen. Ansonsten züchten Ohrstöpsel sogar eine Geräuschempfindlichkeit. Weil man sich praktisch künstlich schwerhörig macht. Aber der Kopf muss hören, gerade auch nachts, weil das das einzige Sinnesorgan ist, was dann eben auf uns aufpasst. Und deswegen wird der Filter dann immer durchlässiger vom Kopf her. Das heißt, wenn man die dann rausnimmt, kann man tatsächlich hinterher eine richtige Geräuschempfindlichkeit bekommen dadurch sogar.
Wobei manche machen es dann im Urlaub, wenn es irgendwie dann andere Geräusche sind, um sich da zu schützen oder wenn jemand schnarcht. Also da sollte man dann auch gucken.
Genau, also kurzfristig bei echten belästigenden Geräuschen ist das durchaus legitim. Wenn der Gehörgang das gut verträgt, dann gibt es da keine Einwände. Problematisch wird es, wenn man eine Geräuschempfindlichkeit damit bekämpfen will, weil die wird definitiv schlechter.
Dann hat uns Dr. Mühlschlegel aus Laufen geschrieben, womöglich ein Kollege. Und er fragt danach, warum machen denn so viele noch Cortisonbehandlungen bei Hörsturz, obwohl es keine validen Studien dazu gibt. Ist das so?
Also es gibt sehr viele Studien. Die meisten zeigen, dass das ein ganz bisschen überlegen ist gegenüber Placebo, also gegenüber, ich sag mal, Zuckertabletten. Aber man muss bedenken, Hörsturz ist erstmal definiert als einseitiger akuter Hörverlust ohne erkennbare Ursache. Das heißt, es können unter Umständen ganz verschiedene Dinge dahinter stecken. Und in einzelnen Fällen hilft Cortison schon. Das ist also auch so aus dem Erfahrungsbereich heraus. Und insofern bieten wir dem Patienten das zumindest an. Die Krankenkassen bezahlen es aber tatsächlich nicht. Das heißt, die Medikamente muss der Patient selber kaufen. Und wir gehen dazu über, mittlerweile 3 bis 5 Tage hochdosiert Cortison zu geben, weil über eine Abschwellung und indirekt eine Durchblutungsverbesserung das Ohr zumindest unterstützt wird. Aber es ist definitiv keine ursächliche Behandlung, das ist richtig.
Lässt sich in Prozent sagen, bei wie viel Prozent es wirkt oder nicht? Gibt es dazu Ergebnisse?
Wie gesagt, dazu gibt es sehr viele verschiedene Studien mit teilweise auch sehr unterschiedlichen Aussagen. Auch bei Placebo wird es häufig besser. Der Körper hat ja auch eine gewisse Selbstheilungstendenz und Kraft. Und von daher ist es immer sehr schwer zu unterscheiden, was wird jetzt durch Cortison besser, was wird vielleicht einfach durch Abwarten besser.
Ja. In Sachen ADHS, ob das ähnliche Probleme wie bei Tinnitus sind?
Genau, es ist ein Filterproblem, wenn eine Geräuschempfindlichkeit da ist oder überhaupt eine sagen wir mal, Hypersensitivität gegenüber bestimmten Reizen. Und das ist aber ähnlich, also jemand, der den ganzen Tag zu viel um die Ohren hat, um es mal so auszudrücken, der wird auch geräuschempfindlicher, weil Stress ist ja eine Reaktion des Körpers auf Gefahr und bei Gefahr muss ich wissen, was passiert um mich rum. Und dazu braucht der Kopf möglichst viel Informationen und deswegen wird dieser Filter im Kopf, der uns normalerweise schützt vor unnützen Geräuschen, der wird durchlässiger. Und wenn man dann abends nach Hause kommt, ich erinnere mich noch, als unsere Kinder kleiner waren und dann die Kindersendungen schrill und laut laufen, dann ist man dann manchmal doch ein bisschen genervt und wünscht sich tatsächlich solche Stöpsel. Aber wie gesagt, das wäre dann kontraproduktiv.
Wie ist es denn allgemein mit dem Stress? Stellen Sie das fest, dass die Leute heutzutage mehr gestresst sind als früher? Macht man sich da zu viel Themen drum?
Ja, auf jeden Fall. Also Stress ist heute sehr weit verbreitet. Gerade bei jungen Menschen ist das die Hauptursache für Tinnitus, für Geräuschempfindlichkeit und solche Sachen, für viele andere Dinge auch, für funktionelle Störungen. Weil wir einfach mit viel zu vielen Dingen umgeben sind, auch Reizüberflutung durch digitale Medien und Ähnliches, das spielt alles eine Rolle. Der Kopf wird praktisch ständig überlastet und dekompensiert dann irgendwann. Das heißt, dann gibt's kleinere oder größere Softwareprobleme.
Einfach mal nicht aufs Handy gucken, könnte dann dem Ohr auch schon gut tun.
Genau, einfach durch den Wald laufen, mal die Vögel zwitschern hören, das ist auf jeden Fall wesentlich gesünder.
Uns schreibt Carmen aus Stuttgart, habe Nasenpolypen mit schlechten Hören zu tun. Und was kann man dagegen tun? Denn gibt es eine einfache Lösung am Ohr, damit man wieder besser hört? Sie schreibt dann noch Stichwort Belüftung dazu. Was hat es damit auf sich?
Genau, also da geht es um Mittelohrhörprobleme. Wir haben ja bisher überwiegend über Innenohrschwierigkeiten gesprochen. Das Mittelohr ist ja lufthaltig, da sind die Gehörknöchelchen drin und in diesem Mittelohr wird ständig Luft resorbiert in die Blutbahn. Das heißt, da wird praktisch ständig ein Vakuum erzeugt. Und das muss über die Nase, über den Nasenrachen, über die sogenannte Ohrtrompete ausgeglichen werden. Beim Schlucken, Sprechen passiert das. Wenn dann aber da Polypen wachsen, sei es bei Erwachsenen in der Nase oder bei Kindern im Nasenrachen, dann ist dieser Druckausgleich nicht mehr möglich und es entsteht dann Unterdruck und später auch sogar Flüssigkeiten im Trommelfell. Und das macht tatsächlich dann einen Hörverlust auch. Und bei Kindern führt es dann tatsächlich sogar dazu, dass sie schlechter sprechen lernen, wenn das chronisch wird. Weil was man nicht hört, kann man auch nicht sprechen lernen.
Was ist da die beste Empfehlung?
Also man kann es, wenn es nur vorübergehend ist, mal mit einfachen abschwellenden Nasentropfen versuchen. Das sollte man aber wirklich nicht lange machen.
Die machen süchtig, heißt
es. Die machen ganz schnell süchtig. Wenn es ein allergisches Problem ist, helfen lokale Cortisonsprays. Die machen nicht süchtig, das ist die gute Nachricht. Und ansonsten, wenn es wirklich Polypen sind, hilft dann tatsächlich nur die Operation.
Sie empfehlen das Live-Programm. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich meine, jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, wenn man ins Fitnessstudio geht, sich anmeldet, dann geht man da 3 Wochen regelmäßig hin, dann nochmal 3 Wochen ab und zu und dann gar nicht mehr. Und dann bezahlt man und man hat eigentlich gar nichts davon gehabt. Und aus dieser Erfahrung heraus ist es eben eine Philosophie entstanden, dass man sagt, wir müssen Übungen in den Alltag integrieren, dass die praktisch unterbewusst ablaufen. Und man kann zum Beispiel gerade Muskulatur gut trainieren durch alltägliche Verrichtungen, sei es jetzt ganz normale Gartenarbeit oder solche Sachen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, die beiden wichtigsten Übungen gerade im Alter sind eben Stabilität unten, Lockerung oben. Und da hilft zum Beispiel ab und zu mal eine Kniebeuge zu machen, indem man wichtige Sachen in die untersten Schubladen tut. Das heißt, dass man sich zwangsweise bewegen muss, Kniebeugen machen muss, um irgendwas da rauszuholen, was man vielleicht täglich öfter braucht. Und so hat man, ohne es zu merken, am Abend plötzlich 20 Kniebeugen gemacht.
Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Also Sie haben schon mal die Sachen in den untersten Schubladen. Was haben Sie noch?
Also ich habe einen Garten, einen ganz kleinen allerdings, der ist aber auch schon gut bestückt sozusagen und da kann ich mich austoben. Und klar, wir haben Treppen im Haus, das ist so eine Doppelhaushälfte mit 4 Etagen so ungefähr. Da läuft man Tag aus, Tag ein, rauf und runter. Also das sind auch so alltägliche Verrichtungen, sodass ich selber jetzt zum Beispiel nicht im Fitnessstudio bin.
Was haben Sie dann noch für Tipps? Also wie kann ich Übungen individuell auf meinen Lebensraum anpassen? Darum geht es ja im Grunde.
Genau. Also es gibt ja auch neben diesem Krafttraining unten und Lockerung oben vor allem die Koordinationsübungen für den Schwindel, wo man Augenbewegungen, Kopfbewegungen trainiert, weil das sind die beiden wichtigsten Bewegungen, die bei Schwindelpatienten Probleme machen. Und das kann man am besten morgens im Bett machen. Weil erstens durch das lange Liegen ist das Gleichgewicht so ein bisschen empfindlicher geworden. Das heißt, wenn man dann schnell aufsteht und direkt ins Bad rennt, dann wird man einen starken Schwindel haben. Und wenn man dann im Bett schon mal den Kopf von rechts nach links dreht, die Raumecken mit den Augen fixiert, sich mal aufsetzt, wieder hinlegt, dann hat man praktisch in 5 Minuten ein super Schwindeltraining gemacht, was einem den ganzen Tag ein bisschen schwindelärmer macht.
Sie haben gleich 42 konkrete Tipps im Buch. Warum die Zahl 42?
Ich glaube, das war Zufall. Das hat gar nichts mit dem Film und diesem magischen Zahl zu tun. Das ging darum, dass man die bestimmten Übungen eben aufteilt in bestimmte Gruppen und die sollen auch ungefähr gleich groß sein. Und dann kam noch die Lagerungsübung dazu und dann waren es plötzlich 42.
Koordination, also im Bett können wir da gleich mit anfangen. Stabilität ist wichtig. Was haben Sie da für einen guten Tipp?
Genau, da wären zum Beispiel diese Kniebeugen, das ist eigentlich das Perfekte. Oder einfach mal beim Zähneputzen, wenn es geht, auf ein Bein stellen, vielleicht mit einer Hand festhalten am Anfang noch. Oder mal beim Zähneputzen einfach nur ein bisschen in die Knie gehen. Das trainiert auch schon die Muskulatur. Das heißt, gar nicht groß Beugen machen, sondern einfach so ein bisschen runtergehen. Und da kann man der Fantasie eigentlich freien Lauf lassen.
In Sachen Entspannung ist da noch ein wichtiges Feld. Was empfehlen Sie da?
Da ist es ganz wichtig, sich tatsächlich immer wieder, gerade wenn man sitzt, da hatten wir vorhin schon darüber gesprochen, bewusst zu machen, wie sitze ich. Habe ich die Schultern hoch? Habe ich die nach vorne gezogen? Ist mein Kiefer angespannt? Und immer wieder sich klar machen, loslassen, fallen lassen. Und vielleicht dafür auch in den Alltag ab und zu mal eine ganz kleine Übung einbauen. Ganz witziger Hinweis ist zum Beispiel, wenn man sich ein Handybild nimmt als Schonbildschirm, wo drauf steht Relax oder sowas. Ja. Und jedes Mal, wenn man sein Handy nimmt, das ist ja meistens 100 Mal am Tag, kurz Schultern loslassen, Kiefer loslassen. Dann hat man 100 Mal am Tag entspannt.
Klingt schon mal gut. Wir haben 2 Stunden heute Vormittag hier gesessen in der Sendung. Haben Sie während der Sendung etwas Besonderes gemacht?
Nee, ich habe mich ab und zu im Stuhl gedreht, damit ich mobil bleibe, aber ansonsten einfach oben loslassen und mich freuen auf den Spaziergang gleich.
Dann dürfen Sie jetzt raus und an der frischen Sommerluft Ihren Spaziergang machen. Herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute, HNO-Arzt Uso Walter.
Ja, vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.